NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Heute mit Christiane Staus. Moin. Und ich befinde mich gerade in einem sehr professionellen Podcast-Studio. Um mich herum, wenn ich mich hier so umschaue, ich sehe einen Laptop, ich sehe Mikrofone, ich sehe eine aufgestellte Kamera und ich sehe Bibeln. Und das liegt daran, dass dieses Podcast-Studio an einem ganz besonderen Ort ist, nämlich im Kloster Nützschau. Und mir gegenüber sitzt Bruder Lukas, der eigentlich anders heißt, richtig?
Mein Taufname ist ein anderer Name. Ich bekam den Namen Lukas bei meinem Klostereintritt. Beim Klostereintritt bekommt man einen neuen Namen als Zeichen des Neuanfangs. Das klösterliche Gewand, was wir ja Habit nennen, dieses schwarze Ding, was ich gerade auch trage. Als Neuanfangssymbol und den Namen eben auch. Das hat biblische Ursprünge. Aus Abraham wurde Abraham, als er eine neue Aufgabe bekommen hat. Aus Jakob wurde Israel im Alten Testament. Und dann wurde ich eben Bruder Lukas, jetzt vor 15 Jahren. Bin ich jetzt hier im Kloster und suche hier seit 15 Jahren mit meinen Mitbrüdern Gott und versuche im Rhythmus von Ora et Labora, von Gebet und Arbeit zu leben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich hier mit dem Taxi angefahren kam und wir uns begegnet sind und ich die Räume betreten habe, da habe ich schon angefangen, ganz automatisch leiser zu sprechen. Also es war so ganz, ist das so ein Effekt, den so ein Kloster mit sich bringt, oder war das jetzt irgendwie übertrieben von mir? Es war so wirklich so ein Automatismus. Ich dachte, ich muss ein bisschen leiser sprechen. Ich habe mir auch überlegt, was ziehe ich an? Was ziehe ich jetzt an, wenn ich hierher komme? Gibt es bestimmte Regeln, was man in einem Kloster anziehen sollte?
Bei uns nicht. Also du sollst schon etwas tragen, das wäre angemessen. Aber wir haben hier keine Kleidervorschriften. Und wir sind sowieso, glaube ich, hier in Schleswig-Holstein ein sehr lockeres Kloster, was das angeht. Auch weil wir natürlich hier mitten in der Welt leben und mit den Menschen hier vor Ort leben. Und da gibt es eben kaum katholische Traditionen in Schleswig-Holstein. Insofern haben wir uns dann hier auch in den letzten 70 Jahren auch ein bisschen angepasst, glaube ich.
Vielleicht kannst du einmal ein bisschen erzählen. Benediktiner ist ja schon ein bisschen moderner, nicht ganz so abgeschottet. Was sind da so die Werte, wenn man als Benediktinermönch lebt?
Also Benediktiner macht auf jeden Fall das Charisma aus, dass wir vor Ort bleiben. Wir treten ins Kloster ein und nicht in einen Orden. Die Franziskaner zum Beispiel treten in einen Orden ein und können heute in Hamburg und morgen in München, übermorgen in Marokko eingesetzt werden. Wir nicht. Wir treten hier vor Ort ein. Das nennt sich Stabilitas Loci. Das ist ein Gelübde, was wir extra noch ablegen. Und bleiben hier vor Ort unser Leben lang. Und darüber hinaus, wir haben einen eigenen Friedhof, wo wir Mitbrüder beerdigt werden. Das andere ist einfach die Gastfreundschaft. Unser Ordensgründer, Heilige Benedikt, hat eine Regel geschrieben vor 1500 Jahren, die der Volksmund eben Ora et Labora kurz beschreibt. Und da hat er ganz klar geschrieben, dass die Mönche jeden Gast aufnehmen sollen wie Christus. Ein mega Anspruch, jeden Gast aufnehmen wie Christus. Man kann sich vorstellen, bei 20.000 Gästen sind nicht alle so wie Christus, die zu uns kommen. Aber das ist ja eine Messlatte, die hoch ist, aber die auch einfach unsere Gastfreundschaft ausdrücken soll, dass wir offen sind für die Menschen, die zu uns kommen. Wir fragen nicht nach Konfession, nicht nach Religion. Wir bieten eben unsere Konfession an, unsere Tradition an, aber wir begleiten jeden Mensch hier. Hier können Gruppen zu uns kommen, hier können Jugendliche zu uns kommen, Menschen, die Akku aufladen möchten und mal eine Auszeit brauchen. Diese Gastfreundschaft, das ist typisch benediktinisch.
Du hattest ja auch mal ein anderes Leben. Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen erzählen. Wie bist du aufgewachsen? Glaube spielt ja bei dir so oder so eine Rolle, wenn ich richtig informiert bin. Wieso von einem weltlichen, viel moderneren Leben ins Kloster?
Ich bin katholisch aufgewachsen im Rheinland. Da komme ich her. Da ist man katholisch, normale katholische Karriere gemacht, Messdiener, Gruppenarbeit, Jugendarbeit mit meinen drei Brüdern gemeinsam, Mama, Papa, beides Religionslehrer. Und habe dann aber, als ich so erwachsen wurde, habe ich mich in die Werbung gezogen. Und dann habe ich in Hamburg in größeren Werbeagenturen gearbeitet. Und da habe ich meinen Glauben nicht vergessen, aber nicht priorisiert. Da waren andere Dinge an der Tagesordnung. Du kannst dir jedes Klischee vorstellen, was in der Werbeagentur passiert. Ich habe alle Klischees mitgemacht. Und merkte aber irgendwann, es muss doch mehr geben als Ellenbogen, Karriere, Geld verdienen. Es muss doch mehr geben, als sich durch noch einen Filmdreh und noch einen guten Kunden zu positionieren. Und dann habe ich mich wieder auf meine Kindheit besonnen, auf meine Jugend besonnen. Da war doch so etwas wie Christus, wie Gemeinschaft, wie Christentum. Bekam aber nicht mehr diese Beziehung zu diesem Christus hin. Christus mein Freund, Jesus mein Bruder, dieses vielleicht auch ein bisschen naive, kindliche Denken bekam ich als Erwachsener nicht mehr hin.
Ist dir das denn irgendwie abhanden gekommen oder wie würdest du das bezeichnen?
Abhanden oder verdrängt vielleicht, weil ganz weg war es ja nie. Und dann habe ich bei Google eingegeben, beten lernen und dann kam als Treffer Gebetsschule Kloster Nüttschau. Gebetsschule kenne ich nicht, Kloster kenne ich nicht. Fahre ich mal hin, dann war ich hier für ein Wochenende im Winter und merkte bei diesem Schweigewochenende, dass das hier der Ort sein könnte, wo ich meine Sehnsüchte erfüllend bekommen könnte, wo die Lücke in mir gefüllt werden könnte. Und dann ging es relativ schnell. Informiert, was machen Klöster, was machen Mönche, wie leben sie? Hab dann um Eintritt gebeten und dann Wohnung aufgelöst, Auto verschenkt, Mutter enttäuscht und hier eingetreten.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es klingt ein bisschen verrückt, es klingt nach, ich verbringe da ein Wochenende. Okay, fand ich cool, ich bleib jetzt hier. Wie hat denn dein Umfeld aber reagiert? Also Freunde, Familie, ich hätte jetzt gedacht, deine Eltern, du hast es erzählt, sind beides Religionslehrer gewesen. Die müssten sich doch eigentlich gefreut haben für deine Perspektive, die du da dann gefunden hast für dich.
Am Anfang nicht. Heute ja. Heute sind sie versöhnt, das kann ich vielleicht als Spoiler schon mal vorwegnehmen. Aber am Anfang war es für sie echt schwierig, weil meine Mutter hatte eine Tante im Kloster. Die war Nonne im Karmelkloster. Und das war eben bis in die 70er Jahre hinein so, dass die in strenger Klausur wohnten, hinter Gitterstäben. Und sie kannte eben ihre Tante nur hinter Gitterstäben. Furchtbar. Genau. Furchtbar. Ganz weltfremd.
Wollte ich gerade sagen, sehr, sehr, sehr weit weg.
Ganz weit weg von uns. Und das war eben ihrem Kopf. Als sie dann mal hier war und die Gitterstäbe und die Mauern nicht gesehen hat, weil es die nicht gibt, weder physisch noch in den Köpfen, war sie mir mehr versöhnter. Und heute ist sie ganz glücklich, dass der Sohnemann irgendwie einen Ort gefunden hat, wo er sich auch entfalten kann und gut auch da sein kann. Und meine Freunde aus der Werbung und meine Bekannten haben das mal schmunzelnd mitgenommen, mal respektvoll, je nachdem, wen ich da gefragt habe oder wen ich gesprochen habe. Am Anfang habe ich auch nicht so in die große Glocke gehangen, weil ich es auch nicht zerredet haben wollte, sondern habe es mir eher im Herzen bewahrt. Aber irgendwann kam es dann doch raus und dann kamen ein paar Kommentare, auch ein paar Menschen, die sich dann von mir getrennt haben. Aber das ist, glaube ich, normal bei jeder Lebensentscheidung, dass man nicht alle Menschen mitnehmen kann.
Wie ging es denn dann weiter? Also was muss man oder was musstest du tun, um hier dann im Kloster aufgenommen zu werden?
Du musst wirklich eigentlich gar nichts tun. Du musst nur wirklich wollen, Gott zu suchen. In der Gemeinschaft, die hier vor Ort ist, Gott zu suchen. Du musst nichts leisten. Ich musste also keine Kampagnen vorbereiten, keine guten Zahlen schreiben. Ich musste auch keine Eintritte generieren. Wie angenehm, genau. Ich musste einfach nur ich selber sein. Ich war auf mich selber zurückgeworfen, was mega anstrengend ist. Wenn mich so ein Jahr Noviziat ohne Handy, ohne Computer, ohne Telefon sogar auf mich zurückgeworfen bin, kommt das Kopfkino, fängt dann an und dann lerne ich mich selber sehr, sehr kennen. Und auch die ganzen dunklen Seiten lernst du von dir kennen. Und da wurde ganz viel von mir auch mit mir auch gemacht, innerlich. Aber du musst nichts leisten. Du musst einfach nur da sein und dann musst du hier bleiben wollen. Und dann kommt irgendwann die große Frage, die ich den Konvent, meinen Mitbrüdern stellen muss, hier Gelübde ablegen zu dürfen, um für die Ewigkeit für immer hier bleiben zu können. Und dann ist die Frage, die sich die Mitbrüder stellen, glauben wir daran, dass Bruder Lukas mit uns berufen ist, hier Gott zu suchen? Das ist die einzige Frage. Und nicht passt mir die Nase, nicht macht er gute Seelsorge, nicht macht er einen guten Podcast, sondern ist er berufen? Und dann muss ich als Mitbruder auch Ja sagen, wenn mir die Nase eben nicht passt. Weil es eben auch eine Heilige Geist-Geschichte ja auch ist. Und dann darf ich Gelübde ablegen und für Ewigkeit, für immer hier bleiben.
Also für immer hier bleiben klingt ja wahrscheinlich, ist ja genau das, was man dann auch möchte und was einem auch wahrscheinlich eine Sicherheit gibt und eine Struktur. Aber könntest du denn sagen wir, du sagst jetzt in 3 Jahren, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mich geirrt. Ich glaube, das ist es nicht.
Also keine Polizei der Welt wird mich aufhalten, wenn ich morgen hier gehen möchte. Hat natürlich dann kirchenrechtliche Konsequenzen. Von meinen Gelübden entbinden kann mich im Endeffekt nur der Papst in Rom, sonst hier keiner, weil wir päpstlichen Recht sind. Das ist aber eine kirchenrechtliche Geschichte. Das ist ja vollkommen egal dem Staat gegenüber. Vom Staat her kann ich morgen gehen. Niemand wird mich aufhalten. Und das passiert auch ab und zu mal, wenn ich mich jetzt verlieben sollte zum Beispiel. Dann, und ich merke, dass diese Liebe und die Zuneigung zu dieser Beziehung stärker mich zieht als das Kloster, dann muss ich gehen. Ich kann nicht beides haben.
Da würde ich später nochmal drauf zurückkommen. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wie so dein Tagesablauf aussieht. Also hier im Kloster seid ihr ja noch, was das frühe Aufstehen angeht, noch relativ human, ne, wenn ich da richtig informiert bin.
Wir sind im Vergleich zu anderen Benediktinerklöstern ein Ausschlafkloster, weil wir erst um 6 Uhr die Glocken läuten zum Aufstehen. 6:30 ist die erste Gebetszeit. Da treffen wir uns in der Kirche für eine Stunde und begrüßen Christus als die aufgehende Sonne. Jeden Morgen eine Stunde singen wir Psalmen, beten wir, hören Texte aus der Heiligen Schrift für eine Stunde. Anschließend haben wir Frühstück und danach geht jeder seiner Arbeit eben nach, die dran ist. Die meisten arbeiten mit oder für die Gäste, die zu uns kommen, inhaltlich, organisatorisch in der Verwaltung, geben Seminare, geben Kurse.
Und du machst dann eben die ganzen Social-Media-Sachen, richtig?
Ich bin jetzt mittlerweile zuständig für Social Media. Ich mache sehr viel TikTok und Instagram und mittlerweile auch einen Podcast, Mönch, ärgere dich nicht, um den Menschen, die vielleicht gar nichts mehr von Gott, von Kirche, von Christsein wissen, einfach mitteilen zu können, Christsein ist was ganz Normales, Mönche stinken nicht.
Gott, auch was denken.
Und die haben auch was zu sagen. Wir sind eben in dieser Welt. Wir haben früher die Kirchen in die Mitte der Ortschaften gebaut, um Gottes Gedächtnis aufrecht zu erhalten, am Marktplatz der Menschen praktisch. Aber heute sind die Menschen auf Social Media unterwegs. Das ist der moderne Marktplatz. Und da, finde ich, sollten wir als Kirche auch sein und dort die beste Botschaft der Welt zu verkünden. Und das gelingt mal mehr und mal weniger. Ich versuche immer den Spagat zu halten bei Social Media zwischen Unterhaltung, auch mal albern, auch mal tanzen, auch mal einen Trend mitmachen und Verkündigung der guten Botschaft. Und dieser Spagat, der gelingt mir mal mehr und mal weniger. Und es gibt so viele Menschen, die durch Social Media dann Kontakt zu mir, zum Kloster aufnehmen und die Fragen, die Sinnfragen dieser Welt auch stellen, per Direct Message oder per Kommentar. Und dann kommen ja auch viele Menschen auch ins Gespräch und da entwickelt sich so eine ganz neue Instagram-Seelsorge. Mhm.
Aber du hattest mir auch im Vorgespräch erzählt, du hast auch schon Morddrohungen bekommen, oder?
Ja, ich habe im Sommer ein paar Videos zu LGBTQ gemacht, zum Pride Month. Und da gab es neben wirklich Zehntausende von positiven Nachrichten und Zehntausende von Likes auch viele Hate-Kommentare bis hin zu Morddrohungen. Und die kamen aus der kirchlichen Bubble, aus der rechten kirchlichen Bubble.
Wie geht man denn damit um? Also reagierst du dann da drauf?
Mir wurde geraten, jede Woche Drogen zur Anzeige zu bringen. Das ist einfach wichtig für die Statistik und wichtig auch, damit wir auch wissen, wie wir im Social Media auch umgehen können. Normale Hate-Kommentare, die mich beleidigen, die lösche ich einfach nur und blockiere sie auch. Und Mochtdrogen bringe ich zur Anzeige.
Ja. Nun sind wir ein bisschen abgeschweift von deinem Tagesablauf. Erzähl da doch noch mal ein bisschen weiter.
11:45 läuten die Glocken, Mittagsgebet, ganz kurze Gebetszeit, 15 Minuten. Einmal durchschnaufen, gucken, was war am Vormittag, was kommt am Nachmittag dran. Auch da wieder Gott loben und preisen. Dann anschließend Mittagessen. Wir Mönche essen im Schweigen. Wir reden nicht bei Tisch, sondern wir probieren da in der Spannung zu bleiben, in der Gottsuche zu bleiben. Und während wir dann essen, liest ein Mitbruder aus einem aktuellen Buch etwas vor. Das ist Tischlesung. Eine ganz alte monastische Tradition ist das, die Tischlesung. Und ein anderer Mitbruder ist der Tischdiener, der dafür sorgt, dass die Pommes verteilt werden, weil wir ja nicht danach fragen, sondern wir müssen eben sehen, wer gerade die Pommes braucht. Anschließend Mittagspause und dann geht's wieder in die Arbeitszeit bis 5 Uhr. 17:30 dann die Vesper, Eucharistiefeier, eine Gebetszeit, Höhepunkt des Tages. Wir feiern jeden Tag Heilige Messe, Quelle und Höhepunkt des katholisch-christlichen Lebens. Anschließend Abendessen, wieder im Schweigen mit Tischlesung. Und dann haben wir 2,5 Stunden Freizeit, wo wir uns auch dann gemeinsam treffen können, uns austauschen können. Und dann um 9 Uhr schließen wir den Tag mit der Komplett ab. Kurze Gebetszeit, 15 Minuten, den Tag zurückgeben in Gottes Hände. Kurz auch reflektieren, wofür bin ich heute dankbar, was war heute gut und was war vielleicht nicht so gut am heutigen Tag. Und das auch ehrlich vor Gott bringen zu können, um dann am nächsten Tag wieder neu beginnen zu können, 6 Uhr Glocken läuten.
Wie hat sich das denn entwickelt? Also hast du dir gedacht, okay, ich habe total Lust auf Podcast, weil ich irgendwie auch so ein bisschen weltliches Leben noch genießen will? Und wo muss man das dann beantragen? Mit wem musstest du darüber sprechen? Wie wird das Ganze überhaupt finanziert zum Beispiel?
Wie bei in allen Gemeinschaften, auch in der Familie, werden Sachen besprochen. Da ist, glaube ich, nicht üblich, dass man irgendwie selbstständig irgendwas rausreißt. Hier war es natürlich auch ein Prozess. Ne? Ich habe das irgendwann angefangen und merkte, das liegt mir, da habe ich vielleicht eine Gabe dafür. Ich bin doch eine Rampensau von Kindheitsbeinen schon. Und das macht mir auch Freude, dann das dann auch zu bedienen. Aber irgendwann war es auch relativ teuer. Ne? Da brauchst du ein Studio, da brauchst du Equipment und all so etwas. Und da zum Glück, das Erzbistum Hamburg hat einen pastoralen Innovationsfonds. Die investieren in innovative pastorale Projekte. Ja. Da habe ich Geld beantragt und die fanden das wunderbar. TikTok-Mönch und Podcast, Mönch ärgere dich nicht, dass die mir Geld gegeben haben, dass ich auch eine Ausbildung machen konnte an der Journalistenschule in Berlin und auch Equipment kaufen konnte. Ohne das Geld hätte der Staat nicht so hinhauen.
Was würdest du sagen, als du, also in deinem vorherigen Leben, als in der Werbebranche, was würdest du sagen, was war so da dein vorherrschendes Gefühl? Wenn du morgens aufgewacht bist, was war so das Gefühl, was dich so durch den Tag begleitet hat, so ein Lebensgefühl vielleicht? Gab's sowas? Und was ist es jetzt?
Ich glaube, dass in der Werbung ich aufgewacht bin mit Direktstress. Was ist heute alles dran? An was muss ich denken? Wo muss ich heute reisen? Was muss ich heute unbedingt noch abstimmen? Das war viel Stress beim Aufstehen. Und hier stehe ich auf und gehe erstmal in die Kirche und gehe ins Gebet. Und so kommt dieser Stress, der in mir drin ist, ne? Aber der kommt dann eben nicht so stark raus wie eben vorher, weil hier auch andere Zeiten auch wehen so ein bisschen. Hier steht eben das Sein vor dem Tun und das musste ich auch lernen, dass es eben nicht auf die Leistung ankommt, sondern einfach auf das Sein ankommt, auf das Dasein ankommt, auf die Treue ankommt, auf die Verlässlichkeit ankommt und eben nicht auf die wunderbaren Leistungen, die mich vorher definiert haben.
Da komme ich mal kurz wieder zurück zum Schweigen. Ich finde die Idee, einen Tag zu schweigen, oder einen halben Tag zu schweigen, ganz, ganz schwierig. Nicht nur, weil ich gerne viel rede, sondern weil ich mich frage, was tue ich denn dann?
Schweigen ist mehr als nur Mund halten. Schweigen ist mehr als nur nicht sprechen. Schweigen ist eine Haltung. Und wenn ich ins Schweigen mich bewusst zurückziehe, dann geht was anderes auf. Dann geht das Kopfkino los, wie schon gesagt. Aber auch die Verbindung ist möglich zu etwas anderem, was wir dann eben Gott nennen oder im Gebet nennen. Das Transzendente wird dann greifbarer. Im Schweigen erst höre ich vielleicht auch oder fange ich erst an zu hören auf das, was vielleicht Gott mir sagen möchte. Und das ist eine Einübungsgeschichte. Und das kannst du hier gerne einüben. Und da begleiten wir dich auch gerne dabei, beim Einüben. Und trotzdem liegt es nicht jedem. Klar, ganz klar.
Ich glaube, weil man, wie du schon sagst, das Kopfkino geht an. Du beschäftigst dich vielleicht mit dir selber, vielleicht mit deinem Innenleben. Du hast ja sonst quasi nichts zu tun. Du kannst ja nicht sprechen, du kannst dich nicht mitteilen. Das stelle ich mir auch anstrengend vor.
Ja.
Das muss man wirklich wollen, ne?
Weil ich finde, dass ich der anstrengendste Typ für mich bin. Und auf mich zurückgeworfen, das ist anstrengend. Aber auch befreiend. Auch zu merken, dass es eben nicht auf das Perfekte ankommt, sondern auf die Beziehung ankommt. Auf die Beziehungen, die ich auch pflege zu meinem Gegenüber, aber auch zu Gott.
Ja, wir haben gerade eben schon mal kurz drüber gesprochen. Ich komme aus dem Norden von Schleswig-Holstein und wir waren eine der ganz, ganz wenigen katholischen Familien. Und ich musste extra immer in eine andere Stadt gefahren werden, um dort dann katholischen Nachmittagsunterricht zu bekommen. Und ich habe das eigentlich auch überhaupt gar nicht verstanden. Warum haben die Konfirmation und bekommen viele tausende Mark und ich bekomme so ein altes Fahrrad zur Kommunion und so. Also was würdest du sagen, inwiefern spielt Glaube und Religion bei Kindern und bei Jugendlichen denn überhaupt noch eine Rolle?
Ganz provokant overall gesprochen, haben Kirche und Glauben in der Gesellschaft in Mitteleuropa keine Relevanz mehr. Wirklich null Relevanz. Die Kirche wird nicht mehr gefragt zu politischen Themen, weil sie keine Relevanz mehr haben. Und die jungen Menschen werden nicht mehr getauft, sie werden nicht mehr an den Glauben herangeführt. Das overall gesprochen. Und trotzdem gibt es sie noch, die suchenden jungen Menschen. Die Menschen, die wirklich nach dem Sinn suchen und die dann auch über Instagram und TikTok auf das Christentum aufmerksam werden. Ich habe zum Beispiel vier junge Jungs, 16 bis 18 Jahren, die haben mich irgendwann gestalkt, die haben mich kennengelernt auf Instagram und dann geguckt, wo ich so bin. Und dann waren sie bei mir in Gottesdiensten, da war ich noch in Hamburg in der Pfarrei. Und irgendwie nach ein paar Wochen haben sie gewagt, mich anzusprechen nach einer Heiligen Messe. Und dann kamen wir ins Gespräch und haben viele Pizzen gegessen, viel über Gott und die Welt gesprochen. Und am Ende stand dann nach einem halben Jahr die Taufe an von diesen Vieren. Die hatten diese Sehnsucht nach Gott, was sie gar nicht kannten, trotzdem gespürt, sind sie nachgegangen und haben über Instagram dann eben jemanden gefunden, in dem Fall eben mich, der sie begleitet hat. Also es gibt immer mal wieder diese wunderbaren Geschichten und ich war jetzt mit 100 Jugendlichen in Rom auf einer großen Wallfahrt, haben den Papst gesehen, haben viel Spaß gehabt in Rom, viel gelacht, viel gespielt, aber auch viele Gespräche geführt über Gott und die Welt. Und das funktioniert, wenn du in die Beziehung gehst mit den Jugendlichen und denen auch was anbietest. Und es gibt immer mal wieder diese wunderbaren Geschichten, dass junge Menschen auch heute noch nach Gott und der Kirche suchen.
Was würdest du sagen, wie modern ist die katholische Kirche? Also es gab jetzt in Schleswig-Holstein die erste Frau, die Priesterin wurde. Das ist ja normalerweise nicht möglich. Und bei ihr hat es deswegen geklappt, weil sie eben konvertiert ist zum altkatholischen Glauben.
Genau, das ist eine Abspaltung im 19. Jahrhundert. Die haben sich von der römischen katholischen Kirche abgespalten oder getrennt. Und bei denen ist heute auch Frauenpriestertum, auch Frauenbischofstum auch möglich. Bei den römischen eben noch nicht. Wir sind eben Weltkirche. Wir sind weltumspannend und 1,4 Milliarden Katholiken gibt es auf der ganzen Welt. Und davon leben 20 Millionen in Deutschland. Das sind 1,5% der Katholiken weltweit. Also verschwindend geringe Zahl. Und wir Deutschen, wir fordern das ein. ganz, ganz stark Frauenpräsentatum. Zu Recht auch fordern wir das ein, weil was spricht dagegen, dass eine Frau am Altar steht? Die Tradition spricht dagegen, aber ansonsten nichts. Und mit Tradition kann ich auch nicht alles begründen. Ich glaube, wenn wir Deutschen noch ein bisschen lauter das immer wieder fordern, werden wir in der Weltkirche irgendwann nicht mehr ernst genommen. Weil die Weltkirche hat andere Probleme als das Frauenpriestertum, was die Deutschen möchten. Das habe ich in auf dem Jakobsweg gemerkt. Ich bin letztes Jahr nach Santiago de Compostela gepilgert. Da habe ich viele Christen aus Amerika, Kanada und Australien getroffen, die immer sagten, ja, wir beten für eure deutsche Kirche, dass sie sich nicht abspaltet und ihr seid ja so so drauf und dran, euch von Rom abzuspalten. Das spüren wir vielleicht hier gar nicht so, aber wir werden schon weltweit wahrgenommen als die Heretiker, so ein bisschen. Trotzdem ist die Stimme wichtig, dass wir es immer wieder einfordern, weil nur so kann auch eine Änderung erfolgen. Ob das noch zu meinen Lebzeiten passiert, wage ich zu bezweifeln. Aber es spricht erstmal nichts dagegen.
Kommen wir mal zu einer Frage, die du wahrscheinlich schon 100-mal gehört hast, aber die sich wahrscheinlich auch trotzdem viele Menschen stellen, wenn sie sehen, Menschen sterben, es gibt Leid, es gibt Krieg. Da fragt man sich, warum lässt so ein Gott das zu? Wie erklärst du das jemandem?
Du hast eben gefragt, wer auf dem Foto ist. Das ist mein Bruder Markus. Wir feiern hier bei uns Ostern sehr, sehr groß im Haus natürlich, mit ganz vielen Gästen und Familien. Und er war hier Ostern vor 12 Jahren mit seiner Familie, 2 Kindern, damals 6 und 4 Jahre alt, mit seiner Frau, haben wir Ostern gefeiert. Wunderbar, Stimmung war großartig. Am Osterdienstag fährt er nach Hause und wir verabschieden uns so ein bisschen. Und 2 Tage später ruft mich mein Vater morgens um 5 Uhr an und sagt, Markus ist tot. Er hat seinen Sohn zu Bett gebracht und ist tot umgefallen. Und meine Reaktion war, ich habe geschrien. Es war ganz früh morgens im Konvent. Ich habe meinen Nachbar mit Brüder links und rechts aufgeweckt. Die kamen zu mir ins Zimmer, weil ich so geschrien habe. Ich bin im Schlafanzug in die Kirche gelaufen und habe Gott angeschrien. Im Tabernakel ihn angeschrien. Was machst du da für einen Scheiß? Warum lässt du dieses Leid denn zu? Warum nimmst du meinen Nichten und Neffen ihren Vater? Und dann bin ich dann ins Rheinland gefahren zur Beerdigung, war 14 Tage da, habe das mit organisiert, habe das Requiem mitgefeiert und allem drum und dran. Und ich merkte in diesen 14 Tagen, ich habe es wirklich körperlich gespürt, wie meine Mitbrüder hier in Nützschau für mich und meine Familie gebetet haben. Ich habe es wirklich körperlich gespürt, dass da eine Gemeinschaft existiert, 500 Kilometer weit entfernt, die jetzt mit dafür sorgt, dass wir diese größte Krise unserer Familie irgendwie durchstehen. Und wir haben sie irgendwie durchgestanden. Auch nach 13 Jahren sehe ich noch nichts Gutes da drin. Natürlich nicht.
Und eine Antwort von Gott hast du auch nicht
bekommen. Habe ich auch nicht bekommen. Aber ich fühlte mich in dem Schmerz getragen. Ich fühlte mich in dem Schmerz von Menschen und auch von Gott getragen und spürte, dass Markus jetzt auch an einem Ort ist, wo wir uns mal wiedersehen können oder wieder entdecken können, auf welche Art und Weise auch immer es sein mag. Und das ist jetzt kein billiger Trost. Nein, ich habe gespürt, dass es da mehr gibt. Und das hat mich dann im Endeffekt dann doch gehalten, hier zu bleiben, wo ich am Anfang, als ich in der Kirche geschrien habe, auch zweifelte, ob ich einem Gott nachfolgen möchte, der so etwas zulässt.
Wie modern findest du die Geschichten der Bibel?
Die Bibel ist immer auch die Geschichten aus der Zeit herauszulesen, aus dem Kontext herauszulesen und eben nicht buchstabengetreu. Wichtig ist, was kann uns diese Geschichte heute sagen? Und da komme ich eben aufs Neue Testament, auf Jesus, der ja wirklich historisch belegt ist, aber er wird eben in der Bibel als Gottes Sohn, als Gott selber auch dargestellt. Und seine Geschichten, die sind zeitlos. Geschichte Barmherzigkeit, Geschichte, wie ich mit Frauen umgehe, Geschichte, wie ich mit Ausgegrenzten umgehe, mit damals den Aussätzigen, die wir heute ja auch haben in unserer Gesellschaft. Da ist Jesus ein wunderbares, wahres Vorbild. Und da gibt es auch Geschichten, wo Jesus von der Barmherzigkeit Gottes erzählt, die ich nicht verstehe, wo ich denke, das kann doch nicht gerecht sein. Aber da übe ich mich auch mehr und mehr ein, meine menschliche Gerechtigkeit zurückzudrehen und die göttliche vielleicht ein Stück weit mehr zu verstehen, auch wenn ich sie nicht final verstehen kann.
Was würdest du sagen, wie hat sich dein Verständnis von Liebe, also von romantischer Liebe oder von körperlicher Liebe, hat die sich verändert? Und wenn ja, inwiefern, seitdem du hier bist?
Natürlich. Ich habe ja versprechen müssen, als Gelübde abgelegt, versprechen dürfen, Ehelosigkeit, zu zölibatäres Leben zu führen. Das heißt, keine Beziehung, kein Sex, keine Partnerschaft. Und das fällt mal total leicht. Und mal ist es mega anstrengend. Und das ist auch eine Einübung, die ein Leben lang dauert. Meine alten Mitbrüder, die erzählen, ja, damals mussten wir uns dann nur entscheiden fürs Kloster und gegen Familie, gegen eigene Kinder. Aber heute bin ich 80 und habe auch keine Enkelkinder.
Genau.
Also ist ja auch eine Lebensentscheidung, die dann auch immer wieder neu getroffen werden muss und aktualisiert werden muss. Und das beschäftigt mich manchmal sehr, sehr heftig und manchmal eben gar nicht.
Mhm. Ja, der Gedanke kann ja auch schon ein bisschen traurig machen oder vielleicht auch angsteinflößend sein zu wissen, da wird niemals ein Partner sein, mit dem ich durchs Leben gehen kann, vielleicht auch gerade im Alter. Keine Kinder, keine Enkel, also quasi im Prinzip fast niemand.
Ich lebe ja andere Formen von Beziehung. Also ich habe hier meine Mitbrüder, die es keine Familie ist, wirklich nicht. Das ist auch anstrengend mit 18 Männern. Aber trotzdem führe ich ja Beziehungen. Ich habe ja Freunde, ich habe ja auch Freundinnen. Nicht körperlich, aber natürlich trotzdem sehr eng. Und das ist eben, was mich hoffentlich mein Leben lang auch weiterhin tragen wird.
Und jetzt stell dir mal vor, du verliebst dich plötzlich. Könntest du jetzt sagen, für was du dich entscheidest?
Wenn du eine Partnerschaft eingehst, entscheidest du dich für diesen Partner und nicht gegen 3,5 Milliarden andere Menschen. Du entscheidest dich immer für etwas. Und ich habe mich jetzt erstmal für dieses Leben im Kloster entschieden. Und 15 Jahre ist es gut gegangen, auch wenn ich innerlich ab und zu meinen Koffer habe packen wollen. Aber wenn ich mich morgen verlieben sollte, dann muss ich mich eben nochmal entscheiden. Und dann, im Kloster geht's nur zölibatär. Ob Priestertum draußen in der Welt auch ohne Zölibat geht, glaube ich schon. Wäre austestbar. Aber eben im Kloster geht's eben nur so. Bitte, wie unchristlich wäre es? Ach Kind, brüll du weiter, Papa geht jetzt beten. Nein, das geht nicht. Im Kloster geht es nur zu libertär in Gemeinschaft.
Na gut, ich habe gerade überlegt, für was ich dir die Daumen drücken soll. Soll ich sagen, ich drücke dir die Daumen, dass du dich niemals verliebst? Was ja total schade wäre. Oder drücke ich dir die Daumen, dass du, wüsste ich jetzt gar nicht, was besser wäre.
Drück mir die Daumen, dass ich meine Beziehung zu Gott weiterhin gut leben kann.
Ja, vielleicht drücke ich dir dafür die Daumen. wenn eine Person zu dir kommen würde, die innerlich zerrissen ist, die nicht weiß wohin, die suchend ist und du hättest nur einen Rat für sie, für diese Person, was wäre das? Was würdest du ihr sagen?
Tolle Frage. Geh in die Stille. Geh in die Stille, lenk dich nicht ab, nimm das ernst, wo du gerade zerrissen bist und halte es auch aus, diese Zerrissenheit. Und versuche es in der Stille, auch deine Zerrissenheit, deine Ohnmacht auch hinzuhalten. Es erstmal wahrnehmen und annehmen, weil das fällt uns Menschen, glaube ich, richtig schwer. Wenn es mir richtig schlecht geht, das auszuhalten. Nein. Natürlich will ich dann lieber am Handy scrollen oder irgendwie mich ablenken. Aber es auszuhalten, das kann langfristig heilend sein.
Gibt es eine Erfahrung, die du hier gemacht hast im Kloster, die dich nachhaltig richtig berührt hat? Oder hast du das Gefühl, eigentlich ist jeden Tag das Klosterleben?
Also nachhaltig berührt mich immer noch wieder diese Geschichte, ich muss hier nichts leisten. Und das holt mich dann trotzdem immer wieder im Alltag ein, weil ich gerne was leiste, weil ich auch gerne erfolgreich bin, weil ich auch gerne gesehen werden möchte. Natürlich wie jeder Mensch auch. Aber trotzdem mich immer wieder darauf zu besinnen, es kommt nicht darauf an, was du machst, wie du es machst, sondern nur, dass du es machst. Und das ist eine Erfahrung, die ich jedem Menschen wünsche, dass er nicht von der Leistung definiert wird, sondern einfach vom Dasein definiert wird.
Ja, ich finde, das sind jetzt tatsächlich auch schöne Abschlussworte. Wir haben uns sehr, sehr lange unterhalten. Ich fand es sehr, sehr spannend und bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass du mir diesen kleinen Einblick hinter die Klostermauern sozusagen gegeben hast.
Sehr gerne.
Vielen Dank und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, wenn ich vielleicht ein paar Tage zum Schweigen zu euch kommen.
Komm gerne wieder für ein paar Tage einfach mal dich drauf einlassen und mal Stille ausprobieren. Und wenn du merkst, ist nichts, dann eben weiterreden.
In diesem Sinne, vielen Dank. Tschüss.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.